Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
Hallo im Advent, hallo zu einer neuen Folge von Tatort Krankenhaus, wenn Ärzte Fehler machen. Schön, dass ihr wieder dabei seid.
Ja, manche von euch hatten wahrscheinlich gar nicht mit uns gerechnet. Wir wurden jetzt nämlich mehrfach gefragt, ob wir zu Weihnachten eine Pause einlegen. Ich sag mal so, es ist mir schier unmöglich, auch wenn ich wollen würde. Mit Peter kann man das nicht machen. Der Mann brennt hier für den Podcast. Also ich auch, aber Peter, du bist ja schon mehr so der Art Drill-Instructor. Und für dich kommt eine Pause überhaupt nicht in Frage.
Nein, überhaupt nicht, weil wir wollen jeden Donnerstag mit einer neuen Folge an den Start. Und da sind wir auch ein Stück weit unserer glücklicherweise immer weiter wachsenden Hörerschaft verpflichtet. Und darum gibt es keine Pause, auch nicht für dich.
Habt ihr gerade diesen Hauch von Kälte gespürt? Peter ist so eine Art Dementor. Wenn er reinkommt, verschwindet die Lebensfreude und es wird fürchterlich kalt. Oh, also ein bisschen erotisch ist es auch, wenn du so Anweisungen gibst. Hier hört ihr die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Dafür stehen wir mit unserem Podcast auch. Also, wir wollen euch natürlich nicht hängen lassen. Zündet ein Adventskerzchen an, macht es euch gemütlich und lauscht unserem neuen Fall heute. Kurz vorher haben wir aber noch eine Hörernachricht. Immer gerne. Wer hat denn diese Mail überhaupt geschrieben?
Das ist jemand, der wahrscheinlich nicht benannt werden möchte.
Namentlich. Ach so, anonym. Kein Problem, es geht um den Inhalt. Liebes Tatort Krankenhaus Podcaster-Team, vielen Dank für euren tollen Podcast. Dankeschön dafür. Ihr habt mir gerade mit Leichtigkeit durch das schon viel zu lange prokrastinierte Bartputzen geholfen. Prokrastiniert, da kommt der alte Lateiner durch. Du weißt alles und auch besser.
Das kommt aus dem Lateinischen und heißt so viel wie auf morgen verschieben.
Ihr wisst Bescheid, wir haben ihm offensichtlich beim Bartputzen geholfen. Er oder sie, wissen wir ja gar nicht genau, schreibt weiter. Ich bin erst bei Folge 6, daher bitte ignorieren, falls meine Fragen in späteren Folgen bereits beantwortet wurden. Tatsächlich habe ich eine Frage, einen Kommentar und eine Anmerkung. Erstens eine Frage. Wie lang ist eigentlich die Verjährungsfrist für Schönheitsfehler, falls es überhaupt eine gibt?
Ja, die ist nicht anders als in allen anderen Bereichen der Medizin oder der Arzthaftung. Immer 3 Jahre ab dem Zeitpunkt von Kenntnis von Schaden und Schädiger, wie der Jurist sagt, oder der grob fahrlässigen Unkenntnis von Schaden und Schädiger, das steht dem gleich, und dann immer zum Jahresende. Also beispielhaft, man hat 2020 von dem Behandlungsfehler erfahren, dann verjähren die Ansprüche zum 31.12.2023. Und das gilt natürlich auch für Fehler nach Schönheitsoperationen.
Dann gibt's ja noch eine Anmerkung zu unserer ersten Folge. In einer der ersten Folgen sprecht ihr über Organspende. Ist richtig. Ich wollte anmerken, dass jeder zumindest einen Ausweis haben sollte, auf dem man auch vermerken kann, wenn keine Spende gewünscht ist. Das macht es den Angehörigen und vermutlich auch dem Ärzteteam etwas einfacher.
Das ist in vielen Parteien auch ein politischer Wunsch und das halte ich auch für richtig. Das ist nämlich immer leichter zu sagen, jeder, der nicht ausgeschlossen hat, Organspender werden zu wollen, ist ein solcher, weil es gibt einfach viel zu wenig Organe. Darum finde ich das eine ganz gute Forderung, die sich aber bisher politisch noch nicht durchgesetzt hat. Mal schauen, was da noch kommt.
Also der oder die Schreiberin hat hier wirklich ganz interessante Anmerkungen, hat sich wirklich Gedanken gemacht. Wäre es möglich, in euren Fällen, wo es Sinn macht, anzugeben, wie lange es bis zum Urteil gedauert hat. Ich höre die Folgen in 20 Minuten, aber ich gehe davon aus, dass es Monate, wenn nicht sogar Jahre dauert, bis ein Prozess abgeschlossen ist.
Also die Frage kommt immer wieder, wie lange dauert ein Prozess? Und das ist höchst unterschiedlich. Ich sage dann immer, der Regelfall ist so 5 bis 7 Jahre, wenn man durch 2 Instanzen muss. Wir haben aber etliche Fälle, die deutlich mehr als 10 Jahre gedauert haben, auch mehr als 20 Jahre sogar. Das sind aber Ausnahmefälle. Aber im Regelfall muss man schon mit einigen Jahren rechnen, zumindest wenn man bis in die 2. Instanz geht zum Oberlandesgericht.
Ist das in den letzten Jahren eigentlich immer länger geworden, dieser Prozess?
Das ist von Gericht zu Gericht unterschiedlich. Also es gibt Gerichte, die das beschleunigt haben, weil die vielleicht auch ausreichendes Richterpersonal haben. Und andere haben da mehr Probleme. Und dann dauert es da entsprechend länger. Also es gibt sicherlich auch mehr Fälle als noch vor 20 Jahren. Aber insgesamt würde ich sagen, dass die Dauer doch sich etwas verlängert hat.
Dann haben wir hier noch eine Frage in dieser Mail und die finde ich ganz großartig. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Muss das Geld aus solchen Prozessen eigentlich versteuert werden? Also ich verstehe das jetzt so, wenn man eine Klagesumme zugesprochen bekommt hat, ein Schmerzensgeld, muss dann auch die Steuer von ab?
Das ist eine ganz hervorragende Frage. Da antwortet der Jurist, wie er es immer gerne tut, mit dem Satz, das kommt drauf an. Schmerzensgeld zum Beispiel muss nicht versteuert werden. Wenn man jetzt aber einen Verdienstausfallschaden erleidet und dafür Ersatz bekommt, muss das versteuert werden.
Also so wie das Gehalt auch versteuert wird, so wird dann das, was man für seinen Lebensunterhalt braucht und zugesprochen bekommt, eben auch versteuert.
Genau, und darum versuchen wir, wenn wir Vergleiche schließen, das immer mit aufzunehmen, falls es später zu einer Steuerbelastung kommt, dass der Schädiger auch noch diese Steuerbelastung dann nach Nachweis, wie hoch sie denn gewesen ist, auch mit übernehmen muss.
Ich glaube, so viele Fragen und Anmerkungen hat man noch nie in der Mail. Also wirklich großartig. Schickt uns gerne weiter. info@tatort-krankenhaus.de.
Also gerne auch weitere Anregungen zum Podcast als solchen. Da freuen wir uns drüber, genauso über Lob wie konstruktive Kritik. Und wir haben bei Instagram, da seid ihr auch gerne aufgerufen, uns zu folgen. Wir wachsen da auch weiter und würden gerne noch unsere Instagram-Familie erweitern. Also schaut da auch mal rein.
So, das Ende der Mail nehmen wir natürlich auch noch mit. Da heißt es, vielen Dank für eure Arbeit und die spannenden Inhalte. Ich freue mich auf die nächsten Folgen. Und das tun Peter und ich auf jeden Fall auch. Bevor wir in unseren Fall einsteigen, packen wir, weil es gehört dazu, ein ganz, ganz großes Thema aus, nämlich das Thema Bluthochdruck.
Ja, das ist allein schon deshalb ein großes Thema, weil es sehr, sehr viele Menschen betrifft. In Deutschland etwa 30 Millionen leiden unter Bluthochdruck. Und je nachdem, wo man da die Grenzen setzt, ne, da sind die Amerikaner, sind da beispielsweise, die sagen, der Blutdruck muss immer bei 120 zu 80 sein, auch wenn man schon 50, 60 ist, da ist er meistens an sich ja höher. So viel ich weiß, liebe Mediziner, korrigiert mich, wenn das nicht richtig ist. Aber wir haben da andere Grenzen, die da so ein bisschen wachsen mit dem Lebensalter. Bei Erwachsenen unter 50 Jahren sind Männer häufiger von Bluthochdruck betroffen als Frauen. Danach ändert sich die Verteilung etwas. Ab 65 Jahren leiden mehr Frauen unter Bluthochdruck, meist aufgrund der Wechseljahre. Denn dann nimmt das blutdrucksenkende Hormon Östrogen ab. Auch während der Schwangerschaft oder durch die Einnahme der Antibabypille können Frauen Bluthochdruck entwickeln.
Das heißt natürlich nicht, dass junge Menschen da ausgeschlossen sind. 2-3% der Kinder und Jugendlichen haben schon erhöhte Blutdruckwerte und die Zahlen steigen in dem Bereich. Und dabei sind die größten Risikofaktoren Übergewicht und natürlich zu wenig Bewegung. Also ständig Videospiele zocken mit einem Burger in der Hand sind auf Dauer eben keine so gute Idee. Peter, es gibt aber noch viel mehr Gründe für einen hohen Blutdruck.
Ja, das können Erkrankungen sein, meistens eine Nierenerkrankung, eine hormonelle Störung, Ursache für erhöhten Blutdruck oder auch Schlafapnoe.
Apnoe.
Das heißt Schlafapnoe. Viele sagen das Apnoe, auch bei Ärzten habe ich das schon gehört. Das ist aber falsch, weil das kommt aus dem Griechischen.
Und das du heißt, hast ja auch das große Griechikum.
Das Griechikum, ja. Das heißt richtigerweise Apnoe, weil es aus dem Griechischen kommt, sonst wird es Apnoe heißen, aber ich habe das auch schon mal, wie gesagt, bei vielen Ärzten gehört, die Apnoe sagen. Und ich hoffe, ich hole mir jetzt keinen Tadel ein, aber es heißt wirklich Apnoe.
Das muss dir jetzt auch richtig gut gefallen haben, dass ich dazwischen grätsche, unterbreche und falsch korrigiere und du danach glänzen kannst. Ich gönne es dir von Herzen.
Auf die Situation habe ich lange gewartet, dass mal so ein Begriff kommt.
Genieß diesen seltenen Moment. Ja. Also was ist es denn? Manche wissen ja vielleicht nicht mal, was ist.
Das sind nämlich die Atempausen während des Schlafs und das kann mitunter sehr, sehr lange gehen. Also ich weiß das vom hiesigen Schlaflabor, das permanent ausgebucht ist und ich habe mich einmal mit der Leiterin da unterhalten und es ist erstaunlich, wie lange man da Atemaussetzer hat. Also das ist, 30 Sekunden ist da gar nichts Besonderes, dass man 30 Sekunden nicht atmet oder sogar noch deutlich länger. Und das ist natürlich sehr, sehr gefährlich. Da sollte man, wenn man da Probleme hat, vielleicht sich mal im Schlaflabor untersuchen lassen. Und ja, Stress ist natürlich auch ein Faktor, der den Blutdruck erhöht.
So, das Gute ist aber, Bluthochdruck lässt sich ja relativ leicht behandeln und in den Griff bekommen.
Ja, relativ leicht ist die Frage. Also man kann natürlich sein Leben wenig umkrempeln, auf gesunde Ernährung achten, regelmäßig Sport treiben, auf Zigaretten und Alkohol verzichten, zumindest den Konsum einschränken, weniger Salz essen und so weiter und so fort. Also da gibt es schon viele Möglichkeiten, die, denke ich, auch allgemein bekannt sind.
Ja.
Und es gibt relativ nebenwirkungsfreie blutdrucksenkende Medikamente. Und da lassen sich auch bis zu 90% der Blutdruckpatienten ganz gut mit einstellen und behandeln. Und ich denke, das ist ungeheuer wichtig, weil man merkt ja den hohen Blutdruck nicht. Das ist so der lautlose, stille Killer, ja. Und der für unheimlich viele Krankheiten die Ursache ist. Und
eben, das ist die Frage, was ist denn eigentlich wirklich so schlimm und so gefährlich an einem hohen Blutdruck?
Du musst dir einfach vorstellen, dass der Körper unter Vollspannung steht. Ein hoher Blutdruck ist eine sehr große Belastung für die Gefäße und das Herz muss aufgrund des hohen Drucks stärker pumpen. Und das kann die Entwicklung unter anderem einer Herzinsuffizienz begünstigen. Und das fängt sehr schleichend an, man merkt das gar nicht. Der Bluthochdruck verursacht kaum Beschwerden, aber unbehandelt können die Folgen, wie wir schon gesagt haben, für den Körper verheerend sein. Durch dauerhaft erhöhten Blutdruck steigt das Risiko für einen Schlaganfall, für einen Herzinfarkt oder auch Organe wie beispielsweise die Niere können dadurch erheblich geschädigt werden.
Also, jetzt sind wir schon mal voll im Thema drin, dieser kleine Exkurs zum Thema Bluthochdruck. Und damit sind wir heute bei Martin. Martin ist 51 Jahre alt, er ist ein bisschen übergewichtig, er raucht so eine Schachtel Zigaretten, die pafft er alleine schon tagsüber auf dem Bau weg, er ist Maurermeister. Und wenn er sich am Feierabend ein Bierchen gönnt, dann öffnet er meist schon die zweite Schachtel. Sport treibt er nicht, denn nach einem körperlichen anstrengenden Tag auf der Baustelle ist er froh, wenn er abends die Füße hochlegen kann. Martin leidet seit einigen Jahren an Bluthochdruck. Er ist aber medikamentös gut eingestellt und sein behandelnder Hausarzt mit den Blutdruckwerten immer zufrieden. An der Stelle möchte ich noch mal ganz kurz was anwählen. Das bespreche ich nämlich mit meiner Hausärztin auch immer. Also ich habe auch Bluthochdruck, ich nehme auch Medikamente dagegen. Und es ist ja jedes Mal so, wenn die den Blutdruck messen, wenn man ihn dreimal hintereinander misst, kommt jedes Mal ein anderer Wert raus. Und die Ärztin sagt zu mir auch immer, ja, sie sind jetzt vielleicht auch gerade noch mal eben so auf den letzten Sticken hier rein. Ist hier immer ein bisschen aufgeregt, wenn man beim Arzt sitzt. Der Blutdruck ist da eigentlich immer ein bisschen höher.
Ja, da gibt es sogar eine Bezeichnung für. Man nennt das Weißkittel-Bluthochdruck.
Ach, ehrlich, das muss ich ihr nächstes Mal sagen.
Und das ist oftmals so, das sagen die Ärzte auch, ne, dass man da angespannter ist, gerade wenn man weiß, wird gemessen und man erhofft sich ja, dass er nicht zu hoch ist und dadurch erhöht man ihn quasi.
Man merkt es dann schon, wie es so richtig pumpt und man kriegt sich dann auch nicht beruhigt und da weiß ich schon immer, oh, das wird wieder hoch.
Ja, das ist nicht ungewöhnlich.
Deswegen meine Empfehlung an dieser Stelle, kauft euch einfach mal so ein Blutdruckmessgerät für zu Hause. Zwischendurch mal schauen, auch wenn man das Gefühl hat, ich weiß nicht, ob habe ich eigentlich meine Tablette schon genommen oder sowas, dass man einfach zwischendurch mal kontrolliert.
Ja, und da ist, glaube ich, die Empfehlung, ich hoffe, ich sage nichts Falsches, der Mediziner, dass man so eine Oberarmmanschette nimmt und nicht eine fürs Handgelenk. Das ist doch einfach noch besser von den Messergebnissen als die anderen Möglichkeiten über eine Uhr oder die Manschetten für das Handgelenk. So ganz exakt ist die Eigenmessung auch nicht, aber es ist schon eine Tendenz und das hilft dann schon bei der Einordnung. Also man sollte schon den Blutdruck regelmäßig überwachen. Diese Geräte sind ja auch nicht teuer, die man da kaufen kann.
Ja, wollte ich gerade sagen.
Und das kann eigentlich jeder investieren in seine Gesundheit.
Kommen wir zurück zu Martin. Wie gesagt, seine Blutdruckwerte soweit immer in Ordnung. Das Thema gesünderer Lebenswandel kommt aber bei jeder Untersuchung zur Sprache. Martin gelobt da auch jedes Mal, besser auf sich zu achten, setzt das aber nie um. Der innere Schweinehund, wir kennen das alle. Er fühlt sich ja auch fit. An einem Tag im März, Martin nimmt auf der Baustelle gerade eine Ladung Beton entgegen, spürt er einen Schmerz im Brustbereich. Das Gefühl ist unangenehm, für Martin aber im ersten Augenblick nicht bedrohlich und er arbeitet auch weiter, wenn auch jetzt mit etwas Sorge und auch mit angezogener Handbremse. In der Nacht, ohne die Ablenkung durch die Arbeit, wird ihm der Brustschmerz immer unheimlicher. Seine Frau Susanne macht sich größte Sorgen und fährt ihren Mann dann in die Notaufnahme. In der Klinik wird ein EKG gemacht, das Herz mittels Ultraschall untersucht, mit einem Angiographie-CT die Blutgefäße überprüft und das Blut wird auch im Labor untersucht. Die CT-Untersuchung ergibt den Verdacht auf ein intramurales Hämatom. Dabei kommt es zu einer Verletzung der Gefäße, die die Aortenwand versorgen. Eine Aortendissektion schließen die Ärzte nach dem CT aus. Peter, das wäre jetzt auch eine sehr ungünstige Diagnose gewesen.
Die wäre sehr, sehr ungünstig, weil die wäre schon lebensbedrohlich. Also eine Aortendissektion ist eine sehr, sehr häufig tödlich verlaufende Krankheit, bei der die Innenschicht, also die Auskleidung der Aortenwand zerreißt und sich von der mittleren Schicht ablöst. Und meist resultiert eine Aortendissektion aus geschädigten Arterienwänden, die durch hohen Blutdruck resultieren.
Da haben wir wieder den hohen Blutdruck. Aufgrund des Verdachts auf ein Hämatom wird dann ein Echokardiogramm nachgeschoben. Dort stellt man wiederholt keine Aortendissektion fest, aber offensichtlich auch jetzt kein Hämatom mehr. Martins Frau auf jeden Fall, die ihren Mann im Krankenhaus nicht eine Sekunde von der Seite gewichen ist und nicht aus den Augen gelassen hat, außer bei den Untersuchungen, schwört Stein und Bein, dass die Ärzte eindeutig von einem großen Bluterguss zwischen Herz und Aorta gesprochen und den auch festgestellt haben. Trotz dieser Feststellung habe es keine weiteren Maßnahmen gegeben. Es wird lediglich für den nächsten Tag eine Herzkatheteruntersuchung geplant. Doch den Folgetag erlebt Martin nicht mehr. Er verstirbt noch in der Nacht. Puh, Peter, anschließend wird Martin im Krankenhaus obduziert. Das hast du uns ja auch schon mal gesagt, bei solchen Fällen, wo es dann nicht ganz klar ist, dann geschieht das automatisch im Krankenhaus.
Du hast recht, er ist obduziert worden, aber nicht im Krankenhaus, sondern in der Rechtsmedizin.
Ja.
Und da waren die Ergebnisse eindeutig. Also Martin verstarb infolge der Tatsache, dass sich die Situation der Aorta massiv verschlechtert hatte und es zu weiteren Blutungen gekommen war. Es konnte klar festgestellt werden, dass bei Martin eine Aortendissektion bestand, die letztendlich auch seinen Tod verursacht hat.
Peter, wie wichtig war die Obduktion jetzt für die weiteren juristischen Schritte?
Also eine Obduktion ist an sich für das weise rechtliche Vorgehen unabdingbar. Man hat fast kaum Aussichten, Schadensersatz zu erlangen in Todesfällen, wenn keine Obduktion gemacht worden ist, weil dann einfach so viel im Unklaren bleibt, dass man dann rechtlich kaum Handhabe hat. Darum ist der Ratschlag in Todesfällen, wenn ein ärztlicher Behandlungsfehler im Raume steht, stets eine Obduktion durchzuführen. Das hatten wir, glaube ich, schon mal in einer Folge gesagt, aber weil es so wichtig ist, wiederhole ich das gerne nochmal. Entweder veranlasst das die Staatsanwaltschaft, wenn ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet wird, oder man kann es auch privat machen und hat dann die Erkenntnisse zur rechtlichen Verwertung im Zivilverfahren.
Ist eigentlich bei einer Obduktion auch schon mal ein Fehler vorgekommen? Das muss doch auch vorgekommen sein. Also das in diesem Fall ist es ja jetzt wirklich oder in vielen Fällen das Ergebnis, an dem sich dann ja wirklich alles orientiert. Aber da könnten doch auch Fehler passieren.
Ja, da können auch Fehler passieren. Es bleibt manchmal im Unklaren. Also dann kann der Rechtsmediziner nicht sagen, was letztendlich die Todesursache gewesen ist, weil es einfach nicht mehr aufzuklären ist. Also das bleibt schon auch mal der Zustand der Ungeklärtheit. Aber dass wir jetzt mal gegen Rechtsmediziner vorgegangen wären, weil er die Obduktion falsch gemacht hat, hilft ja dem Patienten auch nicht mehr. Der ist ja schon verstorben. Und man hätte höchstens Ansprüche, wenn er dann nachher in einem gerichtlichen Verfahren Gutachter wäre. Man kann gegen einen Sachverständigen vorgehen, wenn er grob fahrlässig ein falsches Gutachten erstellt. Da gibt es eigene Schadensersatzansprüche. Da gibt es eine Norm im bürgerlichen Gesetzbuch, § 839a BGB. Aber das ist eher so ein Papiertiger. Diese Norm kommt ganz, ganz selten zur Anwendung. Und ich kenne kaum Fälle, wo man den Sachverständigen wirklich mal in Anspruch nehmen konnte. Aber diese Norm ist vor einigen Jahren eingeführt worden, dass die Gutachter auch in Anspruch genommen werden können.
Wie seid ihr denn jetzt im Fall von Martin weiter vorgegangen und Martins Familie?
Ja, hier mussten wieder die Erben aktiv werden. Und das war in dem Fall seine Frau, die Erbin geworden ist aufgrund eines Testamentes. Ja, und das begann eigentlich erstmal mit der Problematik, sie hatte keinen Erbschein. Wofür braucht man denn einen Erbschein? Ja, meistens braucht man den an sich nicht. Aber wenn der Versicherer des Krankenhauses den verlangt, muss man den beibringen. Manchen Versicherern reicht aus, wenn man darlegt, vielleicht das Familienstammbuch vorliegt, das Testament vorliegt, dass man so die Erbfolge nachweisen kann. Aber es gibt so ein paar Formalisten, nenne ich sie mal, die darauf bestehen, nein, du musst auch einen Erbschein vorlegen, sonst glauben wir dir das alles nicht. Dann muss man einmal zum Nachlassgericht gehen und einen Erbschein beantragen. Den bekommt man auch, ist mit weiteren überschaubaren, aber dennoch Kosten verbunden. Und das ist oftmals so die Eingangsproblematik, dass sich da manche querstellen und sagen, nein, ohne Erbschein geben wir dir keine Auskunft. Mag man drüber denken, was man möchte. Ich denke, wenn auf anderem Wege die Erbfolge nachgewiesen ist, dann sollte das eigentlich ausreichen. Aber rein rechtlich ist es so, dass man den Erbschein dann auch vorlegen muss. Das war so die erste Hürde, die wir hatten. Aber die haben wir natürlich dann übersprungen und konnten uns aber mit der Gegenseite, wie so häufig, nicht an uns liegend, sondern an der generellen Schadensregulierungsphilosophie, will ich es mal nennen, der Versicherer, außergerichtlich nicht verständigen und mussten hier auch wieder ins Klageverfahren eintreten. Und da wurde ein Gutachten durch einen Fachmediziner erstellt.
Was hat der festgestellt?
Also er sagt, das Hämatom zwischen Herz und Aorta hätte, nachdem es festgestellt worden ist, umgehend behandelt werden müssen. Ein derartiger Befund stellt die notfallmäßige Indikation zu einer sofortigen Operation dar. Das ist unterblieben. Und der Bluthochdruck von Martin, der war während des gesamten Krankenhausaufenthaltes dermaßen erhöht und ist zudem nicht adäquat behandelt worden. Auch das hat der Sachverständige den Ärzten im Krankenhaus vorgeworfen.
Und ich glaube, die Ärzte im Krankenhaus, die waren auch alle informiert über den Blutdruck.
Genau, das war bekannt und es ist auch davon auszugehen, dass der ständig zu hohe Blutdruck das Blutungsgeschehen hervorgerufen oder zumindest gefördert oder beschleunigt hat. Und schließlich hat der Sachverständige bemängelt, dass in Anbetracht des festgestellten Befundes bzw. des Zweifels an einem konkreten Befund das Krankenhaus nicht hingegangen ist und gesagt hat, so Martin, muss jetzt in ein herzchirurgisches Zentrum verlegt werden. Die haben mehr Ahnung von der Materie. Wir sind an dieser Stelle, was überhaupt nicht vorwerfbar ist, sondern ganz im Gegenteil, mit unserem Latein am Ende. Und jetzt verlegen wir ihn in eine Herzchirurgie. Aber das ist auch unterlassen worden. Und das hat der Sachverständige auch, und das denke ich auch zu Recht, vorgeworfen. Die Gegenseite hat dann im Laufe des Prozesses insoweit auch eine gewisse Einsicht gezeigt und sich vergleichsbereit aufgestellt. Und wir haben uns letztendlich verglichen auf eine Gesamtabfindung von 40.000 Euro. Ihr werdet wissen, für den Tod gibt es kein großes Schmerzensgeld, wenn man nicht lange gelitten hat. Und hier war die Leidensphase ja auch relativ kurz. Und darum ist dieser Betrag noch überschaubar, aber auch durchaus meines Erachtens gerechtfertigt.
Dafür ist die Leidensphase seiner Frau und seiner ganzen Familie natürlich eindeutig länger.
Ja, man darf das nicht gleichstellen mit dem Wert eines Lebens. Das ist ein großer Fehler. Wir hatten ja schon mal drüber gesprochen. Wenn man beim Autounfall in einer Millisekunde ums Leben kommt, dann hat man gar keinen Schmerzensgeldanspruch. Also dann ist das menschliche Leben, wenn man das so übersetzen möchte, nichts oder null wert. Und dass das nicht legitim ist, liegt, denke ich, auf der Hand.
Und das war unser Fall für euch von uns heute. Nächste Woche bekommt ihr natürlich eine neue Folge. Tatort Krankenhaus, wenn Ärzte Fehler machen. Und ihr wisst, immer eine Folge zuerst bei RTL Plus und dann überall, wo es Podcasts gibt.
Und das jeden Donnerstag aufs Neue. Bis dahin sagen wir
Tschüssi. Tschüssi.
Tatort Krankenhaus, der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.